Hallo, sag mal, von was träumst du eigentlich? Wohin schweifen deine Gedanken tagsüber ab? Was ist diese eine Sache, die du schon immer einmal machen wolltest? Aber irgendwas fehlt noch. Vielleicht noch der Mut? Vielleicht auch die Vorbilder? Oder vielleicht auch noch ein liebevoller Schubser? Dann ist mein Podcast Lunchbreak Stories genau das Richtige für dich. In inspirierenden Interviews trete ich in die Fußstapfen von Frauen, die den Schritt in die Selbstständigkeit bereits gewagt haben. Authentisch, ehrlich, ungeschönt und ungefiltert. Fernab jeglicher Glamour-Welt. Sondern wie geht's uns wirklich als Unternehmer und Unternehmerinnen? Immer mit einer Portion Optimismus, Feminismus und ganz klar vielen, vielen Learnings für dich persönlich, aber auch für dich und dein Business. Das sind die Lunchbreak Stories. Hör rein beim Podcast-Dealer deines Vertrauens und unter www.lunchbreakstories.at. Mein Name ist Julia Oswald und wir hören uns. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lunchbreak Stories und das ist bereits Episode 94. Wir nähern uns der 100. Episode der Lunchbreak Stories. Mein Gast heute ist die Andrea Kutilin. Und die Andrea ist Fotografin, aber sie ist eigentlich noch so viel mehr als das. Sie ist Visionärin, die mit Leidenschaft und Tiefgang selbstständige Frauen dabei unterstützt, sich online sichtbar zu machen und ihre einzigartige Marke aufzubauen. Die Andrea ist 27 Jahre alt und ist seit ihrem 20. Lebensjahr bereits selbstständig und hat sich darauf spezialisiert, selbstständige Frauen dabei zu unterstützen, ihre Visionen nach außen zu tragen und den Spirit ihrer Projekte fühlbar zu machen. Außerdem hat sie auch noch ein wunderbares Netzwerk gegründet, und zwar die Community Business Ladies Österreich und organisiert Netzwerktreffen in Graz, in Wien und dem Mürztal. Orte, an denen Frauen sich gegenseitig inspirieren, verbinden und stärken können. Ja, aber die Andrea geht noch weit über klassische Netzwerkarbeit hinaus. Und zwar veranstaltet sie auch noch zusätzlich Brand-Shooting-Days und bietet Mini-Shootings an, die nicht nur für beeindruckende Business-Fotos sorgen, sondern auch dazu beitragen, dass Frauen sich mutig und authentisch zeigen können. Und in diesem Interview heute sprechen wir darüber, wie baut man eine erfolgreiche Marke auf, beziehungsweise was ist eigentlich Personal Branding? Und wie kann man auch gut vor der Kamera sich positionieren? Wie kann man sich wohlfühlen? Also da gibt's auch Tipps rundherum, weil ja, gute Fotos kann man brauchen, egal in welchem Business man tätig ist, sei es für die Webseite oder ja, für seine Personal Brand eben. Und die meisten von uns sind keine professionellen Models und sind da, glaube ich, ganz dankbar über die Tipps von der Andrea. Und ja, wir besprechen wirklich vieles auch, wie es ist, so jung zu gründen. Jetzt ist sie doch schon 7 Jahre selbstständig, was sie so gelernt hat in dieser Zeit und einfach auch ihren beruflichen und auch ein bisschen persönlichen Werdegang. Und zum Schluss wird es dann sogar noch ein bisschen philosophisch. Also wir driften dann in die Philosophie ab, aber ja, ich glaube, das ist ein spannendes Gesamtpaket, dieses ganze Interview. Und wir decken, glaube ich, wirklich ganz, ganz viele unterschiedliche Bereiche ab. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören, gute Learnings und jetzt Bühne frei oder Mikro frei für Andrea.
Ja, hallo liebe Andrea, ich freue mich total, dass du heute bei mir bei den Lunchbreak Stories zu Gast bist und wir sind heute hier im wunderschönen Lendhotel in Graz. Du bist gerade erst aus Wien angekommen, ich freue mich voll, dass du dir die Zeit nimmst und mir heute Rede und Antwort stehst. Wie geht's dir?
Mir geht's gut, danke für die Einladung und danke, dass das jetzt so funktioniert hat, trotz der ganzen Hindernisse. Aber ich finde, das gehört dazu.
Oder? Das gehört dazu. Du, die Gäste, die man wirklich haben will, da muss man einfach mehrere Termine ausmachen, so ist das. Und ich wollte dich wirklich haben, von dem her passt das voll gut.
Andrea. Bin sehr geehrt.
Andrea, für alle, die dich noch nicht kennen, kannst du dich bitte kurz einmal vorstellen, okay, und erzählen, wer du bist und was du machst?
Ja, ich finde das immer so eine gute Frage. Ich denke mir immer so, was antwortet man auf das, oder? So. Ja. Also ich bin Personal Brand Fotografin, bin seit über 6 Jahren selbstständig als Personal Brand Fotografin und habe mich mit 20 Jahren selbstständig gemacht, direkt nach der Schule oder besser gesagt noch während der Schule. Und das war eigentlich schon immer so ein Traum von mir, selbstständig zu sein, meine eigenen Sachen machen zu können und mich auch darin so ein bisschen ausleben zu können, mit der Freiheit, mit dem, was alles möglich ist. Genau.
Weißt du noch, wann dieser Moment war, wo du dir gedacht hast, du würdest gerne mal Unternehmerin werden oder selbstständig werden? Ich habe vor kurzem, vor ein paar Tagen, auf Instagram in deinen Stories gesehen, dass du ein Foto von dir gepostet und ganz ein süßes von dir als Kind und hast dazu geschrieben, dass du das damals eigentlich schon machen wolltest oder gewusst hast. Das finde ich ein bisschen ungewöhnlich, dass wir als Kind schauen. Hast du in deiner Familie Unternehmer und Unternehmerin oder woher kommt dieser Wunsch?
Mein Papa ist auch selbstständig, also es ist schon, also mehrere, mein Onkel genauso, also es sind schon mehrere in der Familie, aber trotzdem, also ich weiß jetzt nicht, ob das deswegen gekommen ist, aber ich habe mir das einfach schon immer gedacht irgendwie. Also ich kann auch nicht sagen, woher das genau gekommen ist, aber ich kann mich erinnern, dass ich, da war ich noch sehr jung, also ich würde sagen, fast schon im Kindergarten, dass ich mir das gedacht habe. Also es war immer... Oder das war gar nicht so wie ein eigener Gedanke, sondern es war eher so was wie, dass es klar ist für mich, dass meine Zukunft so ausschauen wird. Also wenn ich irgendwie so drüber nachgedacht habe, wie meine Zukunft ist und so, war das immer so das Bild, was ich von mir gesehen habe. Eben schon ganz früh. Und ja, also ich würde sagen, ich habe einfach eigentlich ja immer dem gefolgt, dass es war so die logische Konsequenz, dass wenn das Bild von dir ist, was du hast, wo die Reise des Lebens hingeht, dass das dann auch so kommen muss. Also für mich war es eher eine Frage der Zeit. Ich habe das früher schon gedacht, ich habe das mit 16, 17 habe ich mir das schon gedacht. So. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin ein bisschen spät dran damit, weil ich immer mal gedacht habe, so, ich denke schon immer mein ganzes Leben über die Sachen noch mal schon ganz früh Bücher dazu angehört und Videos und mich damit beschäftigt. Also es war schon immer sehr präsent und für mich war es dann einfach nur eine Frage der Zeit.
Voll spannend, weil die meisten, die ich bis jetzt interviewt habe, die waren vorher im Angestelltenverhältnis und haben dann erst irgendwie die Selbstständigkeit für sich entdeckt. Mhm. Aber dass du diesen Wunsch schon hast, seit du ein Kind bist, ist voll spannend. Mhm.
Es folgt ein kleines bisschen Werbung. Spürst du deine Führungskraft? Deine Mitarbeiterinnen auch? Als Führungskraft wirst du ständig mit deiner eigenen Wirksamkeit konfrontiert. Du bist im ständigen Dialog mit deinem Team, deinen MitarbeiterInnen und ja, auch mit dir selbst. Führung ist herausfordernd, besonders wenn du noch relativ neu in deiner Rolle bist. Genau hier braucht es neue Perspektiven. Das innovative Coaching- und Trainingsprogramm Führung als Dialog startet im Jänner 2025. In analogen Workshops, Walk-and-Talk-Episoden und digitalen Einzelsessions werden deine Führungskompetenzen trainiert, ungenutzte Potenziale erforscht und du selbst als authentische Führungspersönlichkeit gestärkt. Na, neugierig? Alle Infos und Termine für dein Leadership-Programm 2025 findest du auf www.führungalsdialog.at. www.führungalsdialog.at und Führung mit UE, nicht mit Ü. Ich habe es euch aber natürlich auch in den Shownotes verlinkt, also einfach draufklicken und gleich anmelden. Ergreife deine Chance und melde dich noch bis zum 29. November 2024 an. Mach deine Führungskraft zur Superkraft.
War das für dich dann auch bald einmal klar, dass du etwas mit Fotografie machen möchtest? Kannst du dich noch an den Moment erinnern, wo du das erste Mal eine Kamera in der Hand gehabt hast und dir gedacht hast, das ist es?
Na, also ich hätte das nicht gedacht, dass es Fotografie sein wird oder dass Fotografie so das Erste sein wird, mit dem ich selbstständig sein werde. Ich habe schon immer gern fotografiert, also ich kann mich erinnern, dass ich mal die Kamera von Papa benutzt habe, ohne dass er es mir erlaubt hat und dann ist sie kaputt geworden. Also da war ich auch, glaube ich, 10 oder so, also ganz jung und ich weiß noch, dass er sie dann richtig aufgeregt hat, so, weil ich ihn nicht gefragt habe und ja, vielleicht auch, hätte es mir zu Recht nicht erlaubt. So, und dann war sie natürlich kaputt. So, also ich glaube, ich habe mich schon immer gern so kreativ ausgetobt und Fotografie und Videos drehen war so eine Sache davon. Also dass das dann am Schluss so das wird, mit dem ich mir als erstes selbstständig machen werde, hätte ich mir vorher nicht gedacht. Also jetzt mir nicht mal davor gedacht, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Also das war, wie ich mich selbstständig gemacht habe, das war recht spontan eigentlich, dass ich das entschieden habe. Also ich kann mich erinnern, dass ich die Monate eben davor total viel Fotografie-Tutorials mir angeschaut habe und wirklich, also ich habe schon immer gern fotografiert, aber da wirklich 2018, eben wo ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich davor eine Phase gehabt, wo wirklich so Fotografie das Ding war und ich habe wirklich wochenlang nur irgendwelche Tutorials angeschaut und dann habe ich die Sachen ausprobiert und da habe ich in kürzester Zeit, würde ich sagen, meine Fotografie-Skills sehr verbessert und habe da einfach, ja, wirklich in kürzester Zeit auch versucht, dass ich wirklich auch auf ein gutes Level komme, wo ich sage, das ist auch professionell. Also da war wirklich der ganze Sommer 2018 war nur fotografieren. Dann habe ich meine Kamera gekauft. Das war meine erste Spiegelreflexkamera, was ich mir da gekauft habe. Obwohl ich eben schon mein ganzes Leben eigentlich gern fotografiert habe, habe ich es mir erst da gekauft. Und ich glaube, 2 Monate später habe ich mich dann selbstständig gemacht. Und das war dann auch irgendwie so, wenn man gedacht habe, so, weil jetzt habe ich so viel fotografiert, so viel ausprobiert die letzten Wochen. Und ich habe halt schon vom Gefühl her, habe ich mir gedacht, dass es das eigentlich schon ein gutes Level ist. Und hat sich richtig angefühlt, habe ich mir gedacht, so, warum nicht das ausprobieren, dass ich damit auch Geld verdiene.
Voll spannend. Was waren dann die ersten Schritte, die du unternommen hast? Okay, Spiegelreflexkamera kaufen. Aber was hast du dann getan? Also wenn jetzt jemand zuhört und sich denkt, okay, cool, ich habe mir auch gerade eine Kamera gekauft. Das ist was ich auch schon immer mal machen wollte. Aber wie starte ich dann los? Was sind dann die ersten Schritte? Zumindest, was war das bei dir?
Ich habe gleich geschaut, dass ich ganz viel, dass ich gleich ein Portfolio aufbaue. Das war so der erste Schritt, was ich gemacht habe. Und durch das, dass ich eben so viele Tutorials angeschaut habe, ich habe alle Tutorials angeschaut, die es auf YouTube gegeben hat zu dem Zeitpunkt. Also nicht nur über Fotografie, sondern eben auch, wie vermarktest du Fotografie, wie ja, kriegst du Kunden und die ganzen Sachen. Also ich habe alles Mögliche angeschaut. Und ich bin, wenn mich was interessiert, bin ich ja so richtig so total wissbegierig und dann kann ich ja wirklich stundenlang mir irgendwelche langweiligen Videos dazu anschauen, weil es mich einfach so interessiert in dem Moment. Und so hat es eigentlich ausgeschaut, dass ich mir einfach alle möglichen Videos angeschaut habe und Podcasts und alles, was ich dazu gefunden habe zu dem Thema. Und dann habe ich die Sachen einfach ausprobiert und ich habe damals ganz viel Leute auf Insta angeschrieben, habe einige Shootings angeboten, eben kostenlos zu machen, dafür, dass ich es dann als Portfolio verwenden kann. Und ich würde das auch jedem empfehlen, und das muss nicht nur als Fotograf sein, sondern am Anfang wirklich zu schauen, Erfahrung zu sammeln und ein Portfolio aufzubauen. Und das, ich glaube, das gilt für so ziemlich jeden Bereich, den man haben kann oder in dem man arbeiten kann, dass ja, das auch der einfachste Weg ist, auch selbst darin sicher zu werden. Weil wenn du anfängst mit dem, ich war so unsicher damit, wie ist das, wenn dann ein Kunde ist und dann muss ich auch noch mit dem reden, während ich noch fotografiere und was sage ich dann zu dem? Dann muss ich schauen, dass der sich wohlfühlt und dann fühle ich mich vielleicht selbst gar nicht wohl. Und die ganzen Sachen, was da auf einen zukommen, also ich würde sagen, es war eben eine Persönlichkeitsentwicklung on a high level auf jeden Fall. Also ich, wenn ich jetzt zurückdenke, war ich sicher nicht so selbstsicher, wie ich es jetzt bin. Also da bin ich mit ganz viel Unsicherheiten konfrontiert worden. Also ständig das neue Menschen zu treffen, mit neuen Menschen zu reden, Smalltalk zu führen, wie komme ich mit jemandem ins Gespräch. Das sind so Sachen, wo man jetzt gar nicht dran denken würde. Ein Fotograf, okay, gehst hin, machst ein paar Fotos, wenn du fotografieren kannst, sollte das ja kein Ding sein, aber da kommt ja noch so viel dazu. Ich meine, du triffst dich ständig mit fremden Menschen irgendwo. Und dann musst du irgendwie trotzdem schauen, dass du eine Verbindung mit denen aufbaust. So.
Das ist voll wichtig, ja. Ich habe es ja selbst auch gemerkt beim Fotoshooting mit dir, wie wichtig das ist, dass da eine Wohlfühlatmosphäre herrscht. Und das kann ich wirklich zu 100% sagen. Das ist bei dir, man fühlt sich super wohl. Und das ist so wichtig, weil ja die meisten Kunden sind keine professionellen Models, die das gewohnt sind, vor der Kamera zu stehen, sondern so Menschen wie ich zum Beispiel, die sagen, okay, es wäre vielleicht einmal gut für die Webseite, ein paar neue Fotos zu haben. Und da hilft es total, wenn dann eben die Atmosphäre schön ist, eben wenn du auch sprichst und dann, also nicht voll wichtig, was du da gerade gesagt hast.
Voll, und das ist aber eben auch was, was man auch lernen muss. Also ich finde das jetzt nicht selbstverständlich, dass ich das kann. Deswegen finde ich es auch voll schön, wenn das jemand sagt, dass dass er sich wohlgefühlt hat und so weiter, weil ich weiß jetzt nicht, ob das bei den ersten Shootings zum Beispiel schon so war, weil wenn du zum Beispiel jetzt, wenn ich als Fotograf hingehe und selbst total unsicher bin und selbst nicht weiß, boah, also es ist ja auch Druck, so, da habe ich auch schon mit anderen Fotografen geredet, so, dass du auch immer den Druck, dass das Ergebnis passen muss, der andere vertraut dir, dass hast du die richtige Seite, der richtige Winkel, passt das Licht. Also die ganzen Sachen kommen ja noch dazu, dass du irgendwie abliefern musst, dass du den Druck hast und dann noch dazu musst du aber auch schauen, dass alles passt, dass, keine Ahnung, irgendwas läuft schief und musst auch trotzdem schauen, dass der andere das vielleicht nicht mitkriegt. Also, oder wie man das auch richtig kommuniziert dann. Also es ist schon viele Sachen, die, finde ich, dazugehören, um ein guter Fotograf zu sein. Und ich würde auch sagen, was einen richtig guten Porträtfotograf ausmacht, ist meiner Meinung nach nicht, dass der sich technisch super gut auskennt und das alles weiß, wie jetzt alles genau funktioniert und dass das Foto dann vom Technischen her perfekt ist, sondern dass du die in der Gegenüber hineinfühlen kannst, dass du ein Gefühl hast, wie möchte der dargestellt werden, wie möchte der sie präsentieren, wie kann der sie wohlfühlen und dass man dann eben auch in einer Co-Kreation, würde ich auch sagen, dass das immer eine Co-Kreation ist, Porträts zu fotografieren, weil ich allein kann zwar abdrucken, aber trotzdem muss die Person, die vor der Kamera steht, genauso ihren Teil dazu beitragen. Sonst funktioniert das nicht. Ich kann nicht allein das Foto gestalten. So. Also kennt die theoretisch, aber ich würde trotzdem sagen, dass es ein wichtiger Teil ist, dass genauso der, der vor der Kamera steht, genauso seinen Teil dazu beiträgt, dass das Ergebnis dann passt.
Mhm, das zu voll reicht. Aber eben, da hilft es natürlich, wenn man sich wohlfühlt. Also ja. Gerade jetzt so als Laie, sage ich jetzt mal. Und ich finde es auch spannend, dass du gesagt hast, eben diese People-Skills, die man da auch mitbringen muss, weil du musst ja innerhalb von kürzester Zeit eigentlich erfassen, wer ist dein Gegenüber, wie möchte sich dein Gegenüber präsentieren und wie soll das festgehalten werden und so. Aber ich finde, das machst du echt super, indem du halt auch wirklich, also ich habe das auch gemerkt bei dir beim Fotoshooting, das war eine Co-Kreation, du hast mir immer wieder die Fotos gezeigt, passt das so, und es ist total wichtig für mich gewesen, mich dann einmal am Foto zu sehen und zu sagen, ah, okay, na, lieber so, oder ma, das ist voll super, also das ist total...
Und auch was ausprobieren.
Ja, genau, noch was, genau, danke, genau, noch was ausprobieren, ich glaube, da waren wir beide gut dabei. Und dann zu sagen, okay, war ein nice try, aber vielleicht doch eher nicht, aber... Ja, das muss man einfach die Scheu ablegen. Hast du vielleicht Tipps, wie man gut vor der Kamera, also jetzt nicht hinter der Kamera, da haben wir jetzt schon ein paar Tipps bekommen, aber wie man sich gut vor der Kamera präsentiert? Weil ich denke mir, ganz viele brauchen das und sind jetzt eben, wie gesagt, nicht jetzt Fernsehmoderatorinnen oder sind das jetzt gewohnt, dass sie vor einer Kamera stehen. Hast du da irgendwelche Tipps, wie man sich wohler fühlt und auch wie man gut auf Fotos wirkt?
Das ist eine spannende Frage und ich glaube, dass das Übung ist. Also ich hätte gesagt, da gibt es keine Abkürzung dazu. Sicher kann man sich ein paar Posen raussuchen und versuchen, den nachzustellen. Aber ich glaube, im Endeffekt ist es auch ein bisschen Übung. Übung, ich empfehle auch, dass man sich vielleicht daheim vom Spiegel ein bisschen übt, dass man mal sich selbst auch kennenlernt, was ist denn eigentlich meine schöne Seite, von welchem Winkel gefalle ich mir selbst überhaupt? Weil ich glaube, dass das auch oft ein Problem ist, wenn jemand Hemmungen hat, sich fotografieren zu lassen, dass da generell schon so erstens mal so viele Glaubenssätze im Kopf sind mit, ich bin unfotogen, ich schaue nicht gut aus und so weiter, und dass man sich dadurch gar nicht damit beschäftigt, wie würde man eigentlich gut ausschauen. Und dass das ein wichtiger Teil ist, dass man sich selbst da ein bisschen kennenlernt. Okay, vielleicht schaut man nicht in jedem Winkel super perfekt aus. Ist auch voll okay. Ich glaube, da gibt es selten jemanden, wo das so ist. Aber dass man mal selbst herausfindet, was sind die Winkel, wo ich mir gefallen würde. Und sich selbst es auch mal erlaubt, sich vor dem Spiegel zu stellen und zu schauen, die Pose gefällt mir vielleicht so, wenn ich so stehen würde, dass man so selbst ein bisschen so seine Posen findet, die einem gefallen. So. Also ich würde sagen, dass das voll dienlich wäre eigentlich, das auch vorher zu machen, weil sicher beim Shooting, ich kann auch versuchen, so meine Standardposen mit anderen auszuprobieren und dann sieht man, schaut es gut aus oder schaut es nicht gut aus. Aber ich glaube, auch selbst ein bisschen das Gefühl zu kriegen, und das ist ja nicht nur für Fotos irgendwie vorteilhaft, sondern auch im Leben, wenn man irgendwie weiß, wenn ich so sitze, gefalle ich mir, dass man da so ein bisschen so ein Gefühl für sich selbst kriegt, wie wirke ich denn auf andere?
Mhm.
Nicht nur auf Fotos, sondern auch im echten Leben. Weil mir kommt vor, dass eben oft so, so eine Distanz dazwischen, dass man sagt, so, boah, ich gefällt mir eigentlich im Aussehen, das gefällt mir nicht und eigentlich so die 10 Kilo abnehmen und das. Und dass man sich dann aber gar nicht damit beschäftigt, hey, was sind denn aber meine schönen Seiten?
Mhm.
Wie können die trotzdem unterstreichen? Okay, bin ich nicht 100% zufrieden mit mir, aber wie kann ich trotzdem meine schönen Seiten unterstreichen, sodass ich mir trotzdem gefalle?
Das ist voll gut, was du sagst. Und auch sehr hilfreich, dass du sagst, man kann das üben. Also, ja, dass es auch eine Übungssache ist, dass es nicht gleich heißt, dass man total untalentiert ist und voll unfotogen, sondern dass man einfach ein bisschen ausprobieren kann.
Auf jeden Fall. Also ich finde, dass das eigentlich immer Übung ist. Also ich würde sagen, alle Menschen, die fotogen sind vor der Kamera, wissen einfach nur, wie sie sich präsentieren. Oder haben das oft genug schon gemacht, weil man weiß ja nicht, wie oft der vom Spiegel das schon praktiziert hat. So, also ich würde sagen, dass es immer was damit zu tun hat, wenn ich weiß, wie schaue ich aus, wie tue ich meinen Mund, was gefällt mir einfach. Also da ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, also das würde ich auf jeden Fall sagen, dass man das ein bisschen üben soll. Und das Gleiche ist auch zum Beispiel so Sprechvideos aufzunehmen oder so. Ich glaube, das ist eben alles so ein bisschen eine Übung, wo man zuerst einfach mal überwinden muss, das zu tun.
Mhm.
Und auch zuerst okay damit sein muss, dass es einem vielleicht nicht gefällt. Und dass das erst nach der Zeit kommt. Ich merke zum Beispiel auch, wenn ich manchmal ungeschminkt bin und so Phasen habe, wo ich eben längere Zeit nicht schminke, dass zuerst denke ich mir so, furchtbar, so kann ich nicht aussehen. Aber nach ein paar Tagen finde ich, gewöhne ich mich dran und denke mir, okay, ist gar nicht so schlimm. Also dass man gewöhnt sich an das auch, wie man ist. Also es ist oft auch, dass man es nicht gewohnt ist, sich selbst so zu sehen. Wenn man sich zum Beispiel vielleicht nicht oft im Spiegel anschaut, ist man vielleicht gar nicht gewohnt, wie man im Spiegel ausschaut. Oder wenn man nicht oft Fotos von sich macht. Genauso bei Videos aufnehmen. Was es eher Gewohnheitssache ist, dass man im Kopf ein anderes Bild von sich selbst hat, als man dann sieht und dass das dann nicht zusammenpasst.
Ja, das ist spannend, so, was du sagst. Aber ich glaube, bis man mal den Schritt macht, dass man sich wirklich vor die Kamera wagt und dann auch sagt, okay, ich spreche jetzt rein und ohne Rücksicht auf Verluste, so auf die Art und egal, was andere denken, ist, glaube ich, schon. Also ich glaube, da braucht schon einmal was, dass man das macht. Und dann, okay, wenn man das wirklich regelmäßig macht, ich glaube auch, dass man dann die Scheu ein bisschen ablegt. Aber eben der Schritt, dass man es tut, ist, glaube ich, schon nicht so ohne.
Auf jeden Fall. Und ich glaube aber, dass es so ziemlich jedem so geht. Man denkt immer, man selbst ist da der Einzige. Genauso bei der Kamera. Wir haben in der Schule, ich bin eben für eine Schule gegangen für Kommunikation und Mediendesign. Und wir haben dort immer Fotos machen müssen. Und mir war das so unangenehm. Und dann so gegenseitig mit den anderen Schülern, und dann schauen die anderen zu, während du fotografiert bist. Also das Schlimmste, was da mit 15 Jahren passieren kann, dass du da fotografiert wirst von deinen Mitschülern vor den anderen. Das war immer furchtbar und die Fotos haben furchtbar ausgesehen. Also wirklich. Und ich kann mich ja genau daran erinnern, wie das so war, das Gefühl da zu stehen und mich gar nicht so zu trauen. Dann hast du ein Foto, wo du irgendwie so stehst, die Schultern irgendwie, weil du dich gar nicht traust, irgendwie herauszukommen, weil du dich gar nicht traust, so dich zu zeigen, weil du dich einfach nicht wohlfühlst in dem Moment. Ja, also ich glaube, das Umfeld in dem Moment ist einfach auch so wichtig, dass dann wirklich zu jemandem zu gehen, der einem das Gefühl geben kann. Das finde ich so wichtig.
Also das ist voll wichtig. Aber das muss man halt auch erst einmal herausfinden. Oft sieht man das nicht aufgrund einer Website und man sieht tolle Fotos.
Fall, auf jeden Fall.
Und dass man mal weiß, ja, da fühle ich mich wohl.
Und ich würde auch sagen, dass das was mit Sympathie zu tun hat. Weil es kann jetzt jemand sein, der vielleicht zu mir kommt und das passt zum Beispiel jetzt gar nicht und ich kann nur machen, was ich will. Der wird sich trotzdem vielleicht nicht wohlfühlen, weil es einfach nicht passt. So, also dass man sich alles eingesteht, so für jeden gibt es da vielleicht auch einen anderen, der dir dabei helfen kann, dass du dich wohlfühlst. Und da auch vielleicht auch auf sein eigenes Gefühl ein bisschen zu hören, zu welchem Fotograf zieht es mich hin, mit wem kann ich mir vorstellen, auch, da verstehe ich mich gut, da gefällt mir der Stil.
Aber da ist auch so, wie du vorher gesagt hast, oder? Wenn man dann vor der Kamera spricht, jetzt du auch als Fotografin, dann sieht man auch, okay, finde ich die Person sympathisch. Würde da halt natürlich auch helfen, wenn man dann weiß. Weil die Webseite, ich meine, du hast super Fotos auf der Webseite, aber wenn man dich dann eben auf Instagram sieht und in deinen Stories, ja, dann denkt man sich auch, okay, na, da könnte ich mir schon vorstellen, dass ich mich wohlfühle. Also von dem her umso wichtig eigentlich für jeden Beruf, dass man sich auch ein bisschen zeigt, auch wenn es unangenehm ist.
Voll. Ich finde das auch, das ist so wichtig. Und dann kommen wir gleich zu Personal Branding.
Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen. Personal Branding, warum ist das so wichtig?
Ja, also es ist eben genau deswegen wichtig, was du gerade gesagt hast, dass die anderen Menschen ein Gefühl für dich bekommen. Und sag da gleich, dass da ist nicht, also das Ziel damit ist jetzt nicht in erster Linie irgendwie viral zu gehen und so viele Menschen wie möglich zu erreichen, sondern das Ziel ist einfach wirklich für die Menschen, die vielleicht zu dir kommen wollen, einfach die Möglichkeit zu geben, dass sie ein bisschen ein Gefühl für dich kriegen. Also so würde ich sagen, das ist jetzt der...
Ich finde, das nimmt voll den Druck, was du gerade sagst, weil vielleicht hat man ja das Gefühl, okay, jetzt haben sich 100 Leute die Story angeschaut, das war jetzt für gar nichts. Aber vielleicht sind da genau die drei Kunden, Kundinnen dabei, die du genau damit ansprichst. Und ich finde, wenn man jetzt nicht so riesige Zahlen im Hinterkopf hat und wie du gesagt hast, man muss jetzt nicht gerade viral gehen, dann finde ich, nimmt das voll den Druck.
Ja, ich finde es aber gerade da so wichtig, eben, dass man sich auch immer wieder den Druck nimmt, weil ich glaube, dass man von außen oft so das Gefühl hat, bei jedem anderen läuft alles so gut und bei jedem anderen funktioniert das alles nur bei mir selbst nicht und dann versuche ich es gleich gar nicht, weil es ist eh so zum Scheitern verurteilt quasi. Aber so ist es gar nicht. Also ich glaube, einerseits hat fast jeder sehr ähnliche Probleme, was man oft nicht denkt. Also wenn man dann mit irgendwen redet, merkt man, dass jeder ähnliche Ängste hat, ähnliche Blockaden, ähnliche Sachen, deren irgendwie verunsichern.
Ja, wir haben jetzt schon ein bisschen darüber gesprochen, warum Personal Branding gut ist, aber vielleicht für jemanden, der sich da noch nicht so viele Gedanken gemacht hat, wie würdest du denn das definieren? Was ist denn Personal Branding? Und hast du Tipps, wie man sich da wie ein gutes Branding ausschauen kann?
Also Personal Branding ist quasi deine Personenmarke, also du vermarktest dich selbst. Also das ist nicht mehr so wie früher, dass man irgendwie irgendwelche utopischen Marken erfindet und sowas, sondern die Tendenz geht einfach mehr dahin, dass man sich selbst vermarktet mit seinen eigenen Namen, weil Menschen kaufen von Menschen und dass man einfach so für die eigene Marke einsteht quasi und sich damit auch einfach präsent macht und damit zeigt. Und ich würde sagen, es ist nahbarer. Ein Personal Brand ist nahbarer, weil du eben sofort siehst, wer dahinter ist. Und man sieht auch bei großen Unternehmen, dass da meistens auch ein Personal Brand im Vordergrund ist. Zum Beispiel Apple, was Steve Jobs, wo Apple also als eigene Marke dasteht, war doch immer sehr präsent als Personal Brand im Vordergrund. Also man verknüpft das, würde ich sagen, sofort damit, dass er das ist. Oder bei Tesla ist Elon Musk sofort. Also wenn man so ein bisschen so schaut, dass so große Firmen haben auch oft Personal Brands, die ein bisschen den Erfolg unterstreichen oder mitwirken, hätte ich gesagt. Also es macht auf jeden Fall Sinn, sich selbst. Und im Endeffekt, wenn du irgendwo hingehst, wenn du auf Netzwerk-Events gehst, lernen ja die Menschen dich kennen und bauen ja zu dir Verbindung auf und nicht zu deiner Marke quasi. Deswegen finde ich, dass das einfach so das Unternehmertum der Zukunft, glaube ich, also von dem Ganzen, weil es ja einerseits auch so viel das ganze Virtuelle und da ist so viel Distanz und ich glaube, dass man dann wenigstens dadurch ein bisschen das Gefühl von Nähe bekommt, wenn man so ein Foto hat von dem Menschen, wenn man eine Stimme irgendwie hat, eben wenn man immer ein Gefühl für den anderen Menschen kriegt und damit sie auch dann viel leichter verbinden kann, weil wenn man Gemeinsamkeiten hat und so weiter, dass das auch an mehr dorthin zieht und man viel besser entscheiden kann, wo zieht es mich mehr hin, wo ist das, wo ich hin möchte.
Wie hast du vielleicht Tipps, wie man das kreiert? Weil viele stoßen sich ein bisschen an den Begriff Marke oder Brand, weil sie sagen, hey, ich bin eine Person, ich bin keine Marke.
Ja.
Hast du da irgendwie, weiß ich nicht, Tipps, wie man das ein bisschen annehmen kann oder wie man das machen kann.
Ja, ich glaube, in erster Linie ist einmal, dass man es bewusst macht. Das finde ich ganz wichtig, dass man sich bewusst macht, das ist ein Business, das ist jetzt nicht irgendwas, was ich so nebenbei mache, sondern dass man für sich selbst auch die Entscheidung trifft, dass das etwas ist, mit dem ich Geld verdiene, wo auch gewisse Dinge dann dazugehören. So, also das habe ich bei mir selbst gemerkt, dass ich den Punkt oder die Entscheidung irgendwann auch wirklich mal bewusst treffen habe müssen, damit ich dann auch gewisse Dinge mache, vor denen ich vielleicht Angst habe, zum Beispiel die Kamera zu reden. Und ich glaube, das fällt einem dann auch leichter, wenn man auch weiß, warum man es macht. Also sich zuerst einmal das wirklich auch bewusst dafür zu entscheiden, hey, will ich wirklich den Weg gehen? Bin ich bereit, mich sichtbar zu machen? Bin ich bereit, Social Media auch dafür zu nutzen? Muss man ja nicht. Also man kann ja genauso ein Business führen, irgendwie lokal irgendwo durch Netzwerken. Aber wenn ich Social Media nutzen möchte, und das ist eine richtig große Möglichkeit, weil ich denke, so ziemlich jeder ist auf Instagram. Und ich meine, das ist mehr oder weniger eine kostenfreie Plattform, die wir nutzen können. Wäre ja schade, das nicht zu nutzen. Und wenn man dann die Entscheidung getroffen hat, finde ich es einfach wichtig, dass man einerseits natürlich authentisch ist, dass man sich selbst so zeigt, aber andererseits natürlich auch eine gewisse Professionalität. Also ich finde, dass Fotos zum Beispiel einfach schon nochmal einen Unterschied machen und dann natürlich auch das passende Design, wo ich auch dazu sagen würde, dass für jeden auch da was anderes das Richtige sein darf. Solange du irgendwie das Gefühl hast, dass es zu dir passt. Also zum Beispiel der eine ist total bunt und mag gern Abwechslung und hat da einmal in dieser Farbe und dann in der Schriftart und wechselt da ein bisschen rum. Aber wenn das zu dir passt, wenn das die widerspiegelt, ist es vollkommen okay. Also ich glaube, dass da auch nicht irgendwelche Regeln gibt, oder ich bin zumindest kein Fan davon, dass es da Regeln gibt, sondern dass wir uns das selbst auch ein bisschen so machen dürfen, wie wir es brauchen, wie wir es wollen, weil es sollte ja uns dienlich sein und wir sollten ja nicht dann ein Opfer davon sein, sondern es soll ja uns helfen und nicht umgekehrt.
Was ich da jetzt aber auch raushöre, ist, dass es schon eine gewisse Strategie braucht. Also, dass man sich das einmal überlegt hat. Ja. Ich glaube, es ist nicht so einfach. Einerseits möchte man authentisch rüberkommen und sich nicht verstellen. Andererseits muss man sich ja auch überlegen, das habe ich vor kurzem mit einer Freundin, ich glaube, in den Coffee Break Stories haben wir auch darüber gesprochen, aber so privat auch schon öfters, so dieser schmale Grat zwischen privat und persönlich. Und dass man das gut rüberbringt, dass man sich vorab überlegt, okay, ich bin schon ich als Person, aber ich bin trotzdem in einem beruflichen Kontext und jetzt nicht die Julia, die am Strand ist oder wie auch immer und jetzt Urlaubsfotos postet, sondern das ist schon auch mal was anderes und sich das irgendwie auch bewusst zu machen. Was will ich zeigen, was zeige ich und wie kann das trotzdem authentisch sein und für mich passen?
Ja, das finde ich auch. Ich bin da auch nicht so ein Fan davon, dass man alles irgendwie teilt. Bin da, würde ich sagen, auch eher selektiv mit den Sachen, die ich teile, würde sicher noch ein bisschen mehr gehen. Aber ich finde auch, dass man da für sich selbst den Grad finden muss. Weil ich weiß nicht, wie relevant das ist, wenn ich frühstücken gehe, dass ich das unbedingt teilen muss. Außer es passt natürlich irgendwie zu einem Kontext. Oder man kann es vielleicht auch in eine Story verwandeln. Ah, heute war ich frühstücken und dann ist das und das passiert. Und irgendwelche Learnings zum Beispiel zu teilen, die irgendwie auch was mit dem zu tun hast, haben, was du anbietest. Also ich glaube, das ist vielleicht auch die Kunst, da Storytelling im Alltag zu verwenden, weil ich glaube, dass die Stories und die Sachen da sind, weil im Endeffekt unser eigenes Business ist ja das, was auch in irgendeiner Form ja präsent in unserem Leben ist, wo wir Dinge erleben. Wir haben Erlebnisse mit unseren Kunden, wir haben Erlebnisse im Alltag, die wir vielleicht auch in Stories umwandeln können. Und ich glaube, das ist eher die Kunst, dass man eben nicht nur irgendwelche Sachen die ganze Zeit teilt, was ich mache, und dann habe ich das gemacht und das, sondern dass man die Erfahrungen im Alltag oder die Learnings im Alltag so verpackt, dass man dann wieder Content draus machen kann.
Dass das einen gewissen Mehrwert auch hat für jemanden, der sich das anschaut, gell?
Genau.
Also voll spannend, was du sagst. Ich habe vor kurzem einen LinkedIn-Workshop gemacht, das ist jetzt wieder anders als jetzt Instagram, würde ich mal sagen, in dieser LinkedIn-Kontext. Aber ich war sehr erstaunt, dass der Vortragende gesagt hat, ein Drittel persönlicher, also er würde sagen, ein Drittel persönlicher Content und das auf LinkedIn. Also, dass man jetzt irgendwie ein Learning hat oder natürlich jetzt ist LinkedIn absolut im Business-Kontext, ist schon klar, nochmal anders als Instagram. Aber es hat mich sehr gewundert, dass er das so gesagt hat, weil diese Stories dann trotzdem oder diese Posts dann eigentlich viel Interesse generieren. Mhm. Wenn man sagt, ah, okay. Und er hat dann auch ein Beispiel gebracht von einem persönlichen Erlebnis, das auch ein bisschen emotionaler war. Und das war das halt, ich glaube, der meistgelesene Post von ihm. Oder einer der meistgelesenen. Und das ist schon spannend, wie man das dann auch macht. Ja.
Auf jeden Fall. Das habe ich auch schon beobachtet auf LinkedIn, wenn irgendwelche sehr erfolgreichen Posts mal angezeigt werden, dass es meistens irgendwelche Stories sind. Und ja, auch sehr eher emotionalere Sachen, persönliche Sachen. Also ich glaube, dass man es generell ja, zunutze machen dürfen, dass eigentlich eben jeder Mensch will über genau über die Sachen, die uns vielleicht selbst unangenehm sind, das sind genau die Punkte, wo man dann die Verbindung aufbaut mit anderen. Es ist vielleicht auch öfter, solche Dinge mal zu teilen. Und mir fällt selbst oft sehr schwer, weil das oft die Dinge auch sind, wo man einerseits das Gefühl hat, dass es einen vielleicht verletzlich macht, wo man sich denkt, das muss jetzt nicht jeder wissen. Aber ich glaube, dass schon das auch die Punkte dann sind, die einen verbinden.
Ja, voll. Ich glaube auch. Aber es ist eine Gratwanderung, glaube ich, nach wie vor. Ich würde jetzt gerne mit dir noch ein anderes Thema ansprechen. Du hast das vorher ganz kurz schon erwähnt, Netzwerktreffen. Die weiß, dass das auch ein persönliches Thema von dir ist. Du bist nicht nur Personal Friend Fotografin, das wäre eh schon ausreichend, sage ich jetzt mal, und hast du genug zu tun. Aber du bist auch eine absolute Netzwerkerin und hast was ins Leben gerufen. Erzähl uns ein bisschen darüber und auch die Vision, wo es noch hingehen soll in Zukunft.
Ja genau, wir veranstalten Netzwerkevents in Graz, Wien und im Mürztal. Heute findet übrigens ans statt, das ist jetzt das 6. Event. Genau, haben wir im Frühjahr gestartet und ich habe generell die Idee für das Netzwerk habe ich circa vor 1,5 Jahren gehabt oder da habe ich damit gestartet, weil ich mir gedacht habe, so, es braucht irgendwie mehr Räume, wo die Verbindung im Fokus liegt. Also wo es wirklich auch mal um die Verbindung geht und wo es eben nicht. Und deswegen gibt es bei uns bisher noch keinen Input-Part beim Netzwerken, weil ich einfach das Netzwerken gerne mal in den Fokus stellen würde. Also es ist wirklich nur reines Netzwerken ohne Input oder sonstige Sachen. Kann sich natürlich noch ändern, aber im Moment, Stand jetzt, haben wir eben nur das Netzwerken. Mhm. Und ich wollte eben sowas schaffen, wo das einfach im Fokus ist und wo es auch die Möglichkeit gibt, dass man sie eben leichter dabei tut, weil ich glaube, dass es auch so ein Thema ist, wo sich sehr viel schwer tun, wo man gewisse Hemmungen hat. Und deswegen ist es auch momentan nur für Frauen, weil ich einfach das Gefühl habe, dass da eben auch große Hemmungen sind. Mhm. Also es soll so ein bisschen ein Safe Place sein für Frauen, für selbstständige Frauen, um sich mit anderen selbstständigen Frauen zu vernetzen. Und jetzt andererseits in der Runde, dass es eine Frauenrunde ist, aber auch mit dem, wie der Abend gestaltet ist, dass es einfach einen guten Rahmen hat, einen geschützten Rahmen hat, wo man einfach sehr leicht mit den anderen in Kontakt kommt. Und ich glaube, dass oft der erste Kontakt ist der schwerste. Mhm. Und deshalb habe ich mir damals gedacht, so, was kann ich anbieten, was genau den ersten Kontakt so leicht macht, dass alles andere dann eh von selbst geht. Weil das ist ja oft die Herausforderung, ah, wie komme ich mit jemandem in Kontakt, so, was soll ich jetzt sagen? Und dann macht man sich Gedanken. Das ist eigentlich wie beim Dating, wie beim Netzwerken im Business genau das Gleiche, dass man oft so viel Wert und so viel Druck in den Erstkontakt legt, dass man ganz vergisst, dass es oft ganz simpel sein kann. Weil du kannst einfach hingehen und sagen, hallo. Und man macht sich dann so viel Gedanken, aber das wollt ihr eben bieten, dass wir da einfach einen Rahmen haben, wo das einfach von selbst passiert, quasi.
Das heißt, das klingt voll schön. Das klingt total ungezwungen. Wie kann man sich das vorstellen? Man kommt da dann am Abend hin und
wir machen Speed-Dating. Das haben wir gedacht, das ist die simpelste Möglichkeit, sowas zu machen. Also wenn jemand andere Vorschläge hat, ich bin sehr offen, das Ganze noch auszubauen und zu verbessern. Aber bisher hat das sehr gut funktioniert. Also es gibt so 7 Minuten, immer zu zweit sitzt man sich gegenüber und redet dann ein bisschen. Und dann kriegt man schon mal ein Gefühl für den anderen. Und nach 7 Minuten werden die Plätze getauscht. Also ganz simpel eigentlich. Nichts Großartiges. Aber ich finde, es funktioniert sehr gut.
Das ist super. Und dann wären wir wieder beim Üben. Dann kann man das gut auch üben, wie man das macht, wie man sich vorstellt, wie man es im Business vorstellt, wie man sich präsentiert und auch die Scheu davor verlieren. Voll spannend. Ich werde das definitiv in den Shownotes natürlich auch verlinken.
Gerne.
Wie heißt das?
Business Ladies Speed Dating.
Sehr gut.
Und wir sind auch auf Facebook, Business Ladies Österreich. Eben mit der Facebook-Gruppe habe ich angefangen und vor 1,5 Jahren habe ich damit gestartet, einmal im Monat online Speed Dating anzubieten. Und dieses Jahr im Frühjahr habe ich mir dann gedacht, so, ja, offline wäre eigentlich auch mal schön, dass nicht nur immer alles online stattfindet, sondern dass man sich einfach sieht, irgendwie zusammen was trinkt, isst, ist doch nochmal ganz was anderes.
Ja, cool. Also definitiv wird das in den Shownotes verlinkt. Also wenn ihr Interesse habt, dann bitte einfach in den Shownotes vorbeischauen. Und das ist für alle Frauen, die selbstständig sind oder sich selbstständig machen wollen.
Genau.
Und das ist ein super Safe Space oder Safe Place, wie du das genannt hast, um sich gegenseitig auszutauschen und zu vernetzen. Sehr cool. Andrea, wenn du jetzt so auf deine letzten 7 Jahre der Selbstständigkeit zurückblickst, was würdest du sagen, war, ich glaube, das ist schwer, das vielleicht auf eines runterzubrechen, aber vielleicht gelingt es dir trotzdem, 1, 2 Learnings. Das kann jetzt sein persönlich, du hast vorher gesagt, da steckt auch viel Persönlichkeitsentwicklung drinnen. Und du hast auch sehr jung gegründet, muss man auch noch dazu sagen. Also ich glaube, dass da generell in dieser Lebensphase viele, viele Learnings sind. Aber vielleicht ist es doch irgendwie möglich, das ein bisschen herunterzubrechen und zu sagen, das ist mir bewusst geworden in den letzten Jahren oder das habe ich gelernt.
Mhm. Also ich hätte gesagt, dass in letzter Zeit das immer sehr präsent ist, Consistency, also war immer weiterzumachen. Also ich glaube, dass das so ein wesentlicher Punkt von Erfolg generell ist. Also das habe ich immer wieder, wenn ich irgendwelche Bücher oder Videos mal anschaue von Menschen, die ich weiß nicht was für Sachen erreicht haben, dass es immer um das geht und man fängt oft an, sie mit anderen zu vergleichen und denkt dann, boah, jetzt da läuft das nicht und dann, ja, vielleicht ist es einfach nicht das Richtige und dann gibt man auf. Aber ich glaube, genau das ist der Punkt, wenn du nicht aufgibst, kannst du auch nicht verlieren. Also solange du immer weitermachst, hast du noch nicht verloren.
Mhm.
Ich glaube, das ist einfach so, ja, auch mein Motto. Weil ich glaube, so die Herausforderungen wird man immer haben und ich habe letztens ein Video angeschaut von einer Unternehmerin, die weiß nicht wie viel Billionen Umsatz macht und sie hat irgendwie gesagt, dass du immer Herausforderungen haben wirst. Also ich glaube auch die Illusion, dass man denkt, dass es irgendwann leichter wird, wenn ich das und das geschafft habe, wenn ich jetzt denke, an dem Punkt, wo ich jetzt stehe, hätte ich mir früher gewünscht, dass ich dort stehen kann und jetzt denke ich mir, boah, weiß jetzt nicht, ich habe noch immer nicht das Gefühl, dass ich dort angekommen bin, wo ich hin möchte.
Mhm.
Also ich glaube, der Punkt wird wahrscheinlich nie kommen. Und ich glaube, dass man das akzeptieren darf. Und dass man da einfach am Weg dorthin nicht aufgeben darf.
Das ist auch voll motivierend, wenn es einmal nicht so gut läuft, zu sagen, noch habe ich nicht verloren, ich mache jetzt weiter.
Also sich selbst da einfach ja nicht aufzugeben und auch seine Vision nicht aufzugeben.
Mhm. Das ist voll gut. Gibt es irgendwelche Dinge, es können jetzt irgendwelche technischen Sachen sein, es können auch irgendwelche Apps sein oder was auch immer, wo du sagst, die erleichtern mir den Arbeitsalltag?
Canva.
Ja.
So das Programm, würde ich sagen, was ich jedem empfehlen würde.
Ich hab's auch. sogar die Paid-Version, ja.
Ja, definitiv.
Definitiv, ja.
Also Canva auf jeden Fall. Das kann ich jedem empfehlen. Und auch jedem empfehlen, dass man sich darin ein bisschen einlernt. Weil das sind so viele Möglichkeiten. Also das ist, was ich schon oft gehört habe, so, ah, ich arbeite ja mit Canva. Denk mal so, I'm not sure. Also da gibt es so viele Möglichkeiten, da würde ich sagen, selbst ich habe da immer wieder neue Dinge zu entdecken. Also das zahlt sich auf jeden Fall aus, sich damit zu beschäftigen. Vor allem, was den Auftritt angeht, da dass das professionell ist, weil es da so viele Möglichkeiten gibt. Und ChatGPT.
Jetzt auch für Social Media oder so für Prompts oder für was verwendest du das?
Zum Brainstormen, würde ich sagen, nutze ich das. Also
wie ein Sparing-Partner sozusagen.
Genau, ich finde oft, macht Sinn, ein bisschen gegenüber zu haben, was einem Feedback gibt. Und das finde ich spannender, wenn man so ein bisschen sich da einarbeitet, dass man sagt, ah, das ist jetzt meine Idee, schauen wir mal, was wir daraus machen können.
Mhm.
Und dass man dann eben so ein bisschen feilt, also ich finde das spannend, so ein bisschen an Sachen zu feilen, neue Ideen, hey, was wird da sonst noch vielleicht zu dem Thema einfallen? So andere Punkte, andere Blickwinkel auch zu sehen, wo man eben sonst vielleicht auch gegenüber brauchen würde, irgendein Gespräch oder so, kann natürlich genauso nice sein, das mit jemand anderen, aber wenn man eben jetzt keine Zeit hat, dass man mit jemand anderen drüber redet, dass man auch da ein bisschen so in Konversation geht und schaut, was gibt es da noch, um das Ganze noch abzurunden oder zu verfeinern. Also dafür nutze ich es sehr gern.
Okay, danke. Ich habe schon gewusst, bevor wir das Interview aufgenommen haben, dass mir die Gesprächsthemen oder dass uns die Gesprächsthemen nicht ausgehen werden. Die Schwierigkeit ist eher, glaube ich, wie bringen wir alles in ein Gespräch rein und reißen jedes Thema ein bisschen an, dass es für eine Episode sich gerade noch ausgeht. Und ich habe jetzt gerade überlegt, weil ich ja weiß, dass Freiheit ein ganz ein wichtiger Wert für dich auch ist im Business und mit ein Grund war, warum du dich ja auch selbstständig gemacht hast. Genau. Und du reist ja sehr gerne. Und jetzt wollte ich fragen, wie du das, weiß nicht, ob man das kurz beantworten kann, weil wir kommen schon bald zum Ende unserer Lunch Break Story, aber wie du das, wie du dein Jahr so planst, dass es möglich ist, dass du eben dann, so wie jetzt vor kurzem, du dann doch ein paar Wochen in Asien unterwegs sein kannst.
Ja, gute Frage. Andererseits bin ich sehr spontan. Ich glaube, dass das auch so ein Punkt ist, dass ich da oft schaue, da ist noch irgendwas möglich, okay, passt. Also das sehr viele Entscheidungen auch sehr intuitiv und sehr spontan triff und dadurch immer wieder irgendwas kommt, wo ich dann auf einmal weg bin. aber im Sommer zum Beispiel, das habe ich mir wirklich eingeplant. Also der Sommer ist meistens generell die Zeit, wo keiner Fotoshootings machen will oder eher nicht will. Das ist sowieso, würde ich sagen, so eine Pause. Sommer und im Winter genauso. Also ich sage, das ist immer so ein bisschen die Zeit, wo ich weniger Arbeit habe, wo es auch natürlich dann geht, dass ich irgendwie verreise oder so. Aber ich verreise auch sonst auch gern mal dazwischen. Und ich schaue halt einfach, dass ich es mir dann irgendwie einfach einteile oder mal frei halte, wenn es geht. Aber ich würde sagen, mehr ist das Ganze sehr intuitiv. Also ich sage, ich habe selten wirklich fixe Pläne. Also ich sage, es ist alles immer sehr wandelbar noch.
Mhm.
So. Also sicher, wenn Shootings und so weiter sind, das sind schon fix. Aber ich sage drumherum, wenn irgendwas noch verschoben wird oder da kommt noch was hin oder heute bin ich in Graz, dann morgen in Wien, dann bin ich in München oder sonst irgendwas. Ich bin auch sehr viel so, ja, sehr viel so unterwegs. Oh, aber mich stört das auch nicht. Also ich glaube, das kommt auch noch dazu, dass ich auch sehr bereit bin, dass ich sage, so, und fahre ich mal dorthin und dann fahre ich mal über Nacht, keine Ahnung, nach Würzburg. So, also ist alles schon passiert. So. Ja.
Spannend. Wir kommen jetzt schon zum, leider zu den Abschlussfragen. Der Podcast heißt ja Lunch Break Stories. Daher ist meine Frage, mit wem, lebend oder bereits verstorben, würdest du denn gerne mal deine Lunch Break verbringen?
Oh, wow. Ich sage irgendein Philosoph.
Ja?
Ja. Vielleicht Marc Aurelius oder so. Oder Sokrates, Platon. In die Richtung, glaube ich.
Ja, jetzt muss ich fragen, why? Das ist voll cool. Du bist doch noch relativ jung, aber es ist noch nie gekommen.
Nicht?
Es ist noch nie gekommen. Jetzt musst du uns ein bisschen erzählen, warum.
Weil ich liebe Philosophie. Das war auch so ein Thema, was mich schon immer sehr interessiert hat. Das wäre so ein Fach gewesen, was ich studiert hätte. Wenn ich studiert hätte, wäre das sowas gewesen, weil ich mir gedacht habe, so, wenn ich studiere, dann wird es Philosophie oder Psychologie oder so, sowas in die Richtung. Finde ich einfach sehr faszinierend, eben auch die Welt immer wieder von neuen Blickwinkeln zu sehen und einfach die Sachen auch nicht so für selbstverständlich zu halten, wie die Sachen sind. Vielleicht auch, wie wir unseren Tag leben. Also ich finde zum Beispiel Stoizismus auch einfach sehr interessant. Und ich glaube, auch in der heutigen Welt würde uns nicht fehlen, ein bisschen mehr Stoik zu praktizieren, wenn es so genannt wird. Ich weiß nicht, ob du das was sagst.
Ja, sag mir was. Ja. Ich habe auch Philosophie gehabt, ja, vor 100 Jahren in der Schule.
Also Stoizismus zum Beispiel finde ich sowas, aber es gibt ja genug andere Sachen. Aber das finde ich zum Beispiel am praxisnahesten, das zu implementieren und eben auch immer wieder Sachen zu machen, die vielleicht schwer sind. Ich finde, dass wir auch heutzutage ein bisschen dazu tendieren, gerne immer ein bisschen den einfachen Weg zu gehen. Gell? Und ich will mich da jetzt nicht herausnehmen, weil ich würde sagen, dass ich schon auch selbstständig bin, weil ich eben Freiheit liebe, weil ich nicht unbedingt in einem 40-Stunden-Job arbeiten möchte. So ist auch in irgendeiner Form gewissen unangenehmen Dingen aus dem Weg zu gehen. Aber es können natürlich auch genug andere Sachen dazu, die eine gewisse Disziplin erfordern. So. Vor allem sich selbst da immer wieder aufzubringen, gewisse Dinge zu tun.
Was auch dazu gehört und was auch eine gewisse Reife mit sich bringt. Ich finde das total spannend, weil du bist ja Gen Z, sage ich jetzt mal. Und das ist ja oft ein Vorwurf, der da irgendwie, wie gesagt, das ist ein Vorwurf, ist nicht bestätigt, aber dass man oft quasi der Gen Z so unterstellt, naja, die machen es sich einfach und jetzt sind wir wieder beim Social-Media-Thema, posten irgendwas und glauben, das ist Arbeit oder was auch immer und wählen den einfachsten Weg. Und das finde ich schön, dass gerade jemand in deinem Alter, in deinem Jungen, sagt, das gehört aber auch dazu.
Ja.
Nicht immer den einfachen Weg nur zu gehen.
Ich finde das so spannend. Irgendwann habe ich das überhaupt mal realisiert, dass ich auch Gen Z bin. Da habe ich gedacht, so, weil ich, für mich war das oft schon so, eben, das ist ein Begriff, der immer verwendet wird, also, aber ich hätte mich jetzt nicht damit identifiziert und irgendwann denke ich mir so, ich gehöre ja da selbst dazu. So. Und ich würde sagen, in vielen Sachen stimmt das natürlich. Also ich glaube, in vielen Punkten bin ich sicher auch wahrscheinlich sehr Gen Z, so, wie ich lebe, wie ich leben möchte, welche Erwartungen ich vielleicht da ans Leben habe. Aber ich glaube, dass da auch viel, oder dass es generell immer so ist, dass man den jungen Menschen gewisse Dinge vorwirft. Also dass es generell, das ist so ein Phänomen, was es schon früher gegeben hat. Also ich glaube, dass sogar Sokrates das mal gesagt hat, das Zitat.
Genau, ja.
Wo irgendwie so das so vorgelesen wird mit, ja, die Jugend, bla bla bla, ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern. Aber das Zitat würde ja heutzutage genauso zutreffen. Also ich glaube, dass man immer an der Jugend meckert. Das ist immer egal, wer, wie, was. Die jetzige Generation, die jetzt 80, 90 sind, über die ist früher auch gemeckert worden, wie sie jung waren. Weil ich glaube einfach, die Gesellschaft generell so ein bisschen Problem hat mit Wandel und immer das Gefühl hat so, wir haben alles besser, früher war alles besser. Man tut auch gewisse Sachen romantisieren, die früher passiert sind. Ich glaube nicht, dass es früher besser war. Ich glaube, dass es immer gleich gut und auch gleich beschissen ist. So, also im Endeffekt ist es ja, oder wie du, glaube ich, gesagt hast, irgendwie so, das Glas ist, und das habe ich bei dir irgendwo gelesen, das Glas ist immer halb voll. Und du bist so ein Optimist.
Ja, genau, das Glas ist immer halb voll bei mir. Wobei im Moment gefühlte Wahrheit, also wir nehmen jetzt auf, Trump hat letzte Woche die Präsidentschaftswahl gewonnen. Aufstieg rechts in ganz Europa. Also es sind schon Themen, wo ich mir gerade denke, so, ist das Glas wirklich halb voll? Aber es muss weiterhin halb voll bleiben, ja. Darf nicht aufgeben.
Ja, aber glaubst du, dass immer so Tiefpunkte geben? Also das ist so,
ja,
ich glaube, dass man oft so dass viel gepusht wird und da von den Medien gern negative Sachen gepusht werden. Ich finde, man darf da immer so prüfen, wie wahr ist es gerade wirklich und wie sehr betrifft mich das jetzt auch. Also das finde ich gerade, was Medien angeht, dass man da auch sehr, ich meine, du arbeitest in den Medien.
Ja, ich sage jetzt nicht für welches Unternehmen.
Aber dass man da auch immer schauen muss, dass man trotzdem sehr selektiv ist. Also man kann ja die Medien neutral versuchen aufzunehmen, aber inwiefern betrifft mich das wirklich jetzt genau? Was ändert das jetzt wirklich in meinem Leben für das, was ich täglich tue? Was ändert das für meine Ziele? Was ändert das für die Menschen, für die Umwelt und so weiter? Sicher, da kann man jetzt noch weiter hineingehen. Aber ich glaube, dass wir uns da schon oft sehr mitreißen lassen mit gewissen Emotionen. Also da ist ja sehr viel emotionsaufgeladen.
Ja, sicher.
Und ich glaube, dass es immer Punkte gegeben hat, wo wir vielleicht jetzt nicht so damit übereinstimmen würden.
Das stimmt, da hast du vollkommen recht.
Aber die Welt geht ja deswegen nicht unter. Hätte ich jetzt mal gesagt. Aber schau mal.
Da hast du natürlich vollkommen recht. Und jetzt sage ich jetzt gerade, wir haben heute auch schon viel über Instagram und Co. gesprochen, gerade in Zeiten von Social Media, wo Algorithmen auch darüber entscheiden, was wie oft ausgespielt wird und das natürlich immer sehr emotionalisiert ist, muss man natürlich auch selektiv sein, was man da jetzt auch an sich heranlässt oder so. Aber es gibt halt schon Dinge, wie jetzt, wie gesagt, die momentane politische Lage, die mir schon auch ein bisschen im Magen liegt, muss ich sagen. Und da dann zu sagen, aber man gibt jetzt nicht auf, ich möchte mir das behalten, Optimistin oder Opportunistin zu sein, weil Opportunist, der wird das Glasl trinken, nicht nur sagen, es ist halb voll, sondern der geht hin und trinkt es, die Möglichkeit wird es ja auch noch geben, und zu sagen, was ist mein Einfluss und was kann ich, was muss ich hinnehmen, stoisch, aber was kann ich auch, was haben ja auch jeder Einzelne von uns in der Hand und auch zu tun.
Voll, eben, was kann ich auch da selbst dazu beitragen, dass es eben besser wird, wenn mir jetzt eine Situation stört, was ist eben in meinen Möglichkeiten, weil das eben zu dem Thema, was wir vorher geredet haben, mit, dass eben Gen Z so viele Sachen vorgeworfen werden, da habe ich mir halt auch schon oft gedacht, wir sind halt auch irgendwo das Produkt von den vorigen Generationen.
Ja, sicher.
Alles, was jetzt ist, dass die ganzen Handys, die Medien und so weiter, das haben ja nicht wir erfunden.
Ja.
So, das waren ja die Generationen vor uns. Und es ist auch in der, da die Verantwortung auch zu übernehmen, hey, vielleicht habe ich der Generation das jetzt nicht richtig vorgelebt, wie mache ich das mit meinen Kindern zum Beispiel? So, wie ist da der Umgang? Was lebe ich vor damit? Wenn ich die ganze Zeit mit dem Handy vor meinen Kindern sitze, darf man sich ja jetzt nicht wundern, dass die Kinder das vielleicht auch nachmachen. Also.
Ja, sicher.
Also ich glaube, sicher, okay, das ist natürlich sehr weit gefächert, aber ich glaube, dass trotzdem jede Generation eben auch immer ein Produkt von den Vorgenerationen ist in irgendeiner Form. In welchem Ausmaß das auch immer sie dann äußert, dass es der einfache Weg ist zu sagen, die sind jetzt schuld und die sind schlecht, bla bla bla. Habe ich schon einige Diskussionen über das Thema.
Ja, das wäre zu kurz gegriffen. Definitiv.
Ja.
Jetzt spannen wir den Bogen zu, ich würde sagen, last famous words von dir, zumindest last famous words on the podcast. Was möchtest du unseren Hörerinnen noch mitgeben? Es gibt doch ein paar männliche Zuhörer, aber der Großteil sind Frauen. Also 90%, also.
Also ich würde sagen, dass es auf jeden Fall wert ist, den eigenen Weg zu gehen, wie auch immer der ausschauen würde oder wie der auch immer der ausschaut. Und dass das so ein wichtiger Punkt ist, finde ich, vor allem in der heutigen Zeit, wo eben auch gefühlt jeder sich selbstständig machen möchte, da auch zu prüfen, was ist denn wirklich mein Weg und da nicht nur irgendwelchen Trends zu folgen. Also das finde ich einfach so wichtig. Also ich kenne das bei mir selbst immer wieder, da ich immer einchecken muss, will ich gerade irgendwas machen, weil ich mir denke, das ist lukrativ, oder will ich es machen, weil es wirklich mein Weg ist. Ja.
Das ist voll gut. Danke für das Interview, danke für deine Zeit.
Dankeschön und für deine Zeit.
Wir werden dich alle beim nächsten Netzwerktreffen sehen, gerne. Ob in Wien oder Graz oder sonst wo.
Sehr gerne.
Danke.
Danke.
Ja, das war es auch schon wieder mit den Lunchbreak Stories für diese Woche. Ich möchte euch jetzt nochmal auf dieses tolle Angebot vom Leadership-Programm Führungsdialog hinweisen, das ihr auch schon kurz als Werbeeinschaltung im Podcast gehört habt. Da könnt ihr euch noch bis nächste Woche, also bis zum 29. November dafür anmelden. Macht's unbedingt mit. Ich glaube, das ist eine ganz tolle Sache. Ich habe euch den Link für die Anmeldung dafür natürlich in den Shownotes verlinkt. Und auch die Andrea hat ein tolles neues Angebot ab Jänner 2025. Und zwar veranstaltet sie The Prestige. Das ist sozusagen ihr neuestes Highlight. Und das ist ein 9-wöchiges Personal Branding Programm. Und hierbei begleitet Andrea Frauen Schritt für Schritt dabei, ihre Marke mit Klarheit, Herz und Strategie aufzubauen, sichtbar zu machen und Kunden magnetisch anzuziehen. Ihr Ziel ist es, eine Marke zu kreieren, die nicht nur auffällt, sondern nachhaltig beeindruckt und die Menschen emotional erreicht. Also bitte gerne in den Shownotes vorbeischauen für Führungsdialog, also das tolle Leadership-Programm und eben auch The Prestige, das Personal Branding-Programm von der Andrea. Beides ab Jänner, also ganz wunderbar, da könnt ihr gleich mal gut ins neue Jahr starten. In diesem Jahr wird es aber auch noch die eine oder andere Lunchbreak-Story geben, beziehungsweise Coffee Break Story. Und zwar werde ich demnächst mit der Kathi wieder eine Coffee Break Story aufnehmen. Und wir haben uns diesmal ganz was Besonderes ausgedacht. Und zwar würden wir sehr, sehr gerne Unternehmen, Labels, Brands von speziell frauengeführten Unternehmen vorstellen und promoten. Jetzt beginnt ja die Weihnachtseinkäufe Craziness und es gibt Alternativen zu Amazon. Und es ist uns beiden ein Herzensanliegen, ganz besonders in dieser Zeit auch Frauen zu unterstützen. Vor allem nach dem, was jetzt auch in den letzten Wochen immer wieder so an Nachrichten reingespült wird, beschäftigt uns auch sehr. Ja, also es sind wirklich verrückte Sachen von Afghanistan bis Amerika, werden massiv Rechte von Frauen beschnitten und das ist was, was uns irgendwie echt bewegt hat und das ist auch was, was mich persönlich sehr beschäftigt hat die letzten Wochen und wo ich mir auch überlegt habe, was kann man tun, wie kann man zumindest seinen kleinen Spielraum ausnützen und nicht resignieren und irgendwas tun, um was Positives in die Welt zu tragen. Und deswegen ist es uns ganz speziell dieses Mal auch wirklich ein Anliegen, Frauen zu unterstützen und auf sie hinzuweisen, sie sichtbar zu machen. Wenn ihr also Vorschläge habt, Empfehlungen habt für tolle Unternehmerinnen, für tolle Unternehmen, die von Frauen geführt werden, dann bitte schreibt uns doch gerne auf Instagram. Mein Lunchbreak Stories Account ist einfach @lunchbreakstories oder it's me, Kathi B, für die Kathi, falls ihr da Kathi schreiben wollt. Wir freuen uns sehr über eure Empfehlungen und aus all diesen Empfehlungen und Vorschlägen von euch werden wir uns ein paar aussuchen und werden die dann in den Coffee Break Stories auch promoten. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Ja, wir hören uns demnächst wieder. Alles Liebe, lasst euch nicht unterkriegen und macht's weiter. Es gibt so, so viele tolle Frauen da draußen. Ihr gehört's dazu, höchstwahrscheinlich, nachdem 90% Frauen diesen Podcast anhören. Und macht euch auch bewusst, dass ihr Einfluss habt, dass ihr Einfluss habt mit euren Kaufentscheidungen, dass ihr Einfluss habt, mit wem ihr eure Zeit verbringt, wie ihr eure Zeit verbringt, für was ihr euch einsetzt und auch wenn die Zeiten gerade ein bisschen deprimierend sind und das Wetter ein bisschen grau und farblos ist, nicht die Lebensrolle verlieren und wirkt in euren Kreisen. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal.